Mari, dann fange ich gerade mit einer Frage an dich an. Da siehst du was länger, darum würde ich es in dem Fall auch einmal vorlesen. Was du beschreibst mit der EU-Strategie bezüglich solchen öffentlichen Geldern für Risikokapital und der eventuell nächsten großen Finanzbubble ist ja sehr brisant und ekelhaft. Aber gleichzeitig sind sie aktivistisch und von der Bewegung echt schwer greifbar bzw. angreifbar, oder? Hast du gute Beispiele für erfolgreichen Protest gegen solche Strategien und Entwicklungen? Entlädt sich das meistens an beteiligten Unternehmen? Das ist aber bei kleinen Startups auch nicht immer leicht, oder? Und jetzt einiges zu Andreas. Ich sehe, da kommen auch noch weitere Fragen nach. Ich lese jetzt erstmal das, was ich schon gesammelt habe und dann vielleicht nach den ersten Antworten können wir dann nochmal eine weitere Fragerunde dranhängen. Zunächst war der Hinweis im Chat, dass neben deinen Ausführungen ja auch noch das Social Credit System zu erwähnen ist, das wohl ab 2021 landesweit verpflichtend eingeführt wird. Im Zusammenhang damit auch die Frage, inwiefern das innerhalb der Partei auch umkämpft ist eigentlich oder kritisiert wird, beziehungsweise der Hinweis, dass das möglicherweise der Fall ist. Dann der Kommentar, das ist jetzt statt Antikommunismus sozusagen einen Anti-China-Diskurs gibt. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, inwiefern möglicherweise da die eine Erzählung oder das eine Feindbild das nächste abgelöst hat. Und eine noch mal längere Frage, die ich einmal gerade vorlesen würde. Nationalistische Töne von Regierungen verschiedener Länder helfen sich ja oft gegenseitig. Also die Feindbilder können sich ja gegenseitig befeuern. Ist denn der nationalistische Ton in China auch schärfer geworden? Oder hat sich das in letzter Zeit wirklich vornehmlich auf solche Bündnispolitik wie mit dem RCEP-Abkommen konzentriert?
Ja, soll ich vielleicht auf die erste Frage mal antworten? Da war ja die Frage, wie das angreifbar ist und ob das nicht schwierig ist anzugreifen. Ich glaube, wir müssen das erstmal klar machen. Wir müssen uns da selber erstmal klar werden. Ich finde es eigentlich spektakulär, dass jetzt in der EU seit Monaten über diesen Corona-Fonds diskutiert wird und sehr wenig aufgeschlüsselt wird, wer wird da wie davon profitieren. Das Gleiche gilt auch für das deutsche Konjunkturpaket, finde ich wirklich spektakulär. Wenn man sich die Regierungsprogramme und wenn man sich auch die Programme mal von Roland Berger, McKinsey und so anschaut, da steht es eigentlich alles ziemlich klar drin. Da steht dann vielleicht nicht so oft Risikokapital, wie ich das gesagt habe, aber private Investitionen, Hebel und so weiter, das sind alles ganz klare Formulierungen. Ich habe ja auch das Zitat hier von vom Gründungsdirektor von der Sprint AG, also der deutschen Agentur für Sprunginnovationen, von der man, finde ich, auch relativ wenig gehört hat, zitiert. Also das liegt alles da. Ich finde aber die Frage Umverteilung, die eben auch durch Technologiepolitik vorangetrieben wird, das ist was, da sind wir gerade noch am Lernen und das muss man sich erstmal klar werden. Dass es dann nicht angreifbar wäre, sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt in der Corona-Pandemie uns klar würden, was da für eine Umverteilung stattfindet und wer jetzt profitiert und wer nicht, dann wäre das auch im Zuge der ganz großen Politik und auch, sagen wir mal, in ihrer herkömmlichen parlamentarischen Form durchaus möglich, diese Umverteilung anzugehen. Aber ich glaube, auch aktivistisch sieht das eigentlich ganz anders aus, also keineswegs angreifbar, weil, wenn wir jetzt uns große und kleine Städte angucken, dann fangen die alle gerade an, solche Technologie- und Start-up-Parks zu bauen. Das ist oft eine Umverteilung, das ist oft öffentlicher Grund, der in dem Zuge privatisiert wird. Das hat Einfluss darauf, auf die Mieten und Löhne und sonst was, die Lebenskosten. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, dann wird man schon erkennen, dass in vielen Städten das auch was mit Kämpfen um bezahlbaren Wohnraum, Gentrifizierung, wie gesagt, Umverteilung und so zu tun hat. Also das muss man sich schon auch mal genauer angucken, was teilweise auch Kommunen, auch Länder auf wie vielen Ebenen da unter dem Titel Technologieförderung eigentlich eine Umverteilung stattfindet. Und da können manchmal ganz schön viele Kämpfe zusammenkommen. Wir hatten das ja in Tübingen mit den Auseinandersetzungen um das Cyber Valley, was genau so einen Fall ist, dass da wirklich verschiedenste Kämpfe zusammengeführt wurden. Und wo ich auch sagen muss, dass man in diesen Kämpfen auch sehr viel gelernt hat über die Art von Umverteilung im Zuge von Technologiepolitik. Das halte ich für relativ angreifbar. Und ich glaube, also auch auf einer lokalen und aktivistischen Ebene. Wir haben jetzt erstmal hier verloren. Amazon wird gebaut. Aber wir haben auf jeden Fall viel gelernt und wir haben auch gelernt, dass Start-ups, und das habe ich ja am Ende der Frage da so ein bisschen rausgehört, ist so ein Aktivismus, eine Auseinandersetzung mit kleinen Start-ups nicht auch schwierig. Ich finde, da hört man wieder so ein Klischee von Start-ups, was vielleicht in anderen Wirtschaftsfeldern und vielleicht auch einzelnen Technologiebereichen irgendwie ganz zutreffend ist, dass das ja nette kleine Klitschen von jungen Leuten seien, die eigentlich gute Sachen machen wollen. Und das gibt's sicherlich auch. Also ich glaube, was weiß ich, bei erneuerbaren Energien und also das gibt's bestimmt. Aber im Technologiebereich oder im Bereich von Technologien wie Big Data und so weiter, ist eben der Kapitalbedarf oder wird der so eingeschätzt mit zwei- und dreistelligen Millionenbeträgen. Und wenn dann ein Start-up nur aus 5 Leuten besteht, die dann mit öffentlichen Geldern und Risikokapital und sonst was jonglieren, dann hat es eben recht wenig mit der sympathischen kleinen Klitsche zu tun und ist durchaus angreifbar. Wobei ich jetzt nicht meine, also ich sage immer, don't fight the players, fight the game. Man muss da einfach auch die politischen Akteure konfrontieren, die diese Umverteilung über Startups und an Risikokapital machen. Ich habe ja zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau genannt. Bin ich jetzt wirklich kein Experte, aber das muss man sich schon auch nochmal angucken. Also ich habe gestern zufällig in einem anderen Radiosender irgendwie gehört, dass jetzt im Zuge von Corona 90.000 Studierende ein zinsloses Studiendarlehen der KfW als Corona-Maßnahme haben können, das zinslos bis 2020 oder 23 ist. Ja, danke. Zinsen, zinslos annehmen für 19 Studierende. Das ist halt ein Teil der Gelder ausgeschüttet werden. Andererseits hier und dort überall mit zwei- und dreistelligen Millionenbeträgen in solche Kal- und Investments reingeht, um Investitionen zu hebeln. Aber das muss man sich mal genauer anschauen. Dann muss man auch über die Politik der KfW zum Beispiel diskutieren. Also ich halte das, sagen wir mal, von den Kämpfen um Wohnungsraum und Projekte, pseudogroße Projekte bis hin zu ganz großen auf europäischer Ebene Corona-Konjunkturpaket der europäischen Ebene großen Politik durch für konfrontierbar. Aber es ist halt erstmal erkennen.
Das Social Credit System ist derzeit noch nicht vollständig auf dem Bereich umgesetzt, wie man sich das wünscht. Es ist tatsächlich so, es gibt immer noch technische Hürden, auch in China. Man ist sich da von Region zu Region übrigens auch nicht ganz einig. Es gibt Provinzen, die sich auch, ich hatte das erwähnt und es wurde ja auch schon in einem der Beiträge, habe ich gesehen, irgendwie ganz kurz angesprochen, nicht alle setzen diese Beschränkungen immer gleich um. Da gibt es durchaus konkurrierende Systeme, genauso ist es mit dem Social Credit System. Das ist tatsächlich, wie die gesamte Politik auch in der KP, nicht unumstritten. Also auch wenn das immer so wirkt, sozusagen die KPCH als der eine große Block, hat der durchaus seine Brüche, hat er durchaus seine Fraktionen und unterschiedlichen Tendenzen. Und wo viele eigentlich immer so gesehen haben, Xi Jinping hat sich jetzt als Führer auf Lebenszeit da verortet. Also normalerweise sind es 8 Jahre, die ein chinesischer Präsident dienen darf, so ungefähr. Er hat das jetzt wieder aufheben lassen. Das werte ich nicht als ein Zeichen seiner Stärke, sondern eher seiner Schwäche und auch tatsächlich einer inneren Diskussion innerhalb Chinas, ob diese Wege und auch die verschiedenen Strategien, die dort gemacht wurden, auch gerade das mit Seidenstraße oder sonst was, das ist nicht unumstritten in China. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass sozusagen China wirklich der Block ist, den uns da auch manchmal irgendwo suggeriert wird. Nicht umsonst braucht man so viel Sicherheitspersonal. Nicht umsonst braucht man so viel Kontrolle auch dem Ganzen gegenüber. Und das war ja auch so ein bisschen so eine Frage von, wie weit sind da so nationalistische Töne eigentlich da? In China lebt man in der gleichen Informationsblase, wie ein Trump-Wähler in der Blase von Fox News anscheinend lebt. Man ist da genauso abgeschottet. Man findet häufig eben keine dissenten Meinungen mehr, weil das Internet in einer anderen Form kontrolliert wird, wird aber auch sehr stark, und das hat schon sein Vorgänger angefangen, mit Nationalismen gefüttert. Sie dienen dazu, als Kitt innerhalb der Gesellschaft zu fungieren. Überall dort, wo sich sozusagen auch Arbeiter mal für ihre Rechte einsetzen, versuchen sie alle irgendwie zumindest doch nationalistisch zu wirken, weil das ist auf alle Fälle eine Basis dafür, um überhaupt gehört zu werden. Wie weit das dann nur eine Floskel ist, mal dahingestellt. Das heißt also, diese Reisebeschränkungen, und das war ja auch eine der Fragen, sind natürlich nicht in allen Bereichen wirklich vollkommen umgesetzt bisher. Es gibt aber immer mehr Elemente und immer mehr Datenbanken, die dazu führen, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Wer in China inzwischen sozusagen ohne seine Corona-App durch die Gegend läuft und kein Grünzeichen von seiner Provinz vorweisen kann, wird über diese Provinz nicht hinauskommen. Das ist einfach so. Da gibt es einfach überall Kontrollen, und diese Kontrollen sind sehr ernst zu nehmen. Also ich reise oder bin bis vor Corona, unmittelbar vorher, also ich war im letzten November das letzte Mal auch in Wuhan. Und da war es schon so, dass wir an einem Bahnsteig aussteigen mussten und durch 3 Kontrollen gehen durften, weil da nebenher die Militärfestspiele waren. Die waren dann einfach dauerhaft fest installiert an diesem Zeitpunkt. Das ist sozusagen, hoffe ich, dass ich damit so ein paar Sachen arbeite. In China hat es selbstverständlich einen enormen sozialen Vorfall gegeben, und diesen will ich auch gar nicht kleinreden. Der ringt mir gerade die Masse von Chinesen, die man da aus der Armut befreit hat, bringen mir sehr viel Respekt ab. Ich halte umgekehrt nichts von so manchen Schönrednern, die sozusagen China, und da gibt es auch gerade dummerweise auch im linken Feld oder Leute, die sich da zum Beispiel Wolfram Elsner, fallen mir da zum Beispiel ein, der sich permanent China schönredet, obwohl er keine Ahnung hat. Dieses Buch ist so voller Fehler und so voller Faktenfehler, dummerweise, und entfaltet eine sehr schlechte Wirkung. Das ist sozusagen, da ist jemand auf etwas, das nennt man in China, gibt es dafür einen neuen Begriff, das nennt sich Diskursmacht. Das ist eine neue Figur aus der KP, die man, nachdem man irgendwie mit Lenin das Studium durch war, neu entdeckt hat, nämlich sich überall auch auf der Welt mit eigenen Ideen, mit eigenen Narrativen einzubringen. Und es gibt auch tatsächlich auch Leute vor Ort, die das eben auch gleich alles für bare Münze nehmen und diese Diskurse übernehmen. Das kann man auch tun. Ich will das auch gar nicht. Ich finde es nur, manchmal sollte man dann eben mal gucken, ob man noch andere Fakten findet. Und leider ist es so, da ist manchmal ein schlechter Faktencheck dahinter. Soweit mal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Einmal war die Frage im Chat, ob angesichts des Kampf um Umstrukturierung der imperialistischen Weltordnung beziehungsweise der Machtverteilung China-USA-EU und deren Auswirkungen auf die übrige Welt, ob derartige Widersprüche sich überhaupt noch friedlich lösen lassen oder inwiefern man da auf eine friedliche Lösung hoffen kann. Und dann war noch das Verhältnis von China und dem Westen zum Völkerrecht angesprochen worden. Und wie sich das verhält, wenn du da vielleicht auch noch was zu sagen könntest.
Ja, lege ich gleich los. Also die Frage nach der Friedlichkeit, wie man die imperialistische Weltordnung überwindet, finde ich, richtet sich glaub, gar nicht so richtig an mich, sondern vielmehr auch sozusagen ans gesamte Panel. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass China, und vielleicht geht das schon auch so ein bisschen in diese Völkerrechtsgeschichte rein, China hält sich an ein paar Regeln schon. Sie setzen sich schon hin und sagen sozusagen, es muss eine gewisse Gerechtigkeit in der Welt herrschen und man ist nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, anderen Staaten letztendlich das eigene Modell aufzuzwingen. Man ist mit einer sogenannten Soft-Power-Strategie unter Hu Jintao schon hausierend gegangen, um sozusagen einen chinesischen Entwicklungsweg ein bisschen zu verbreiten und damit zu sensibilisieren, sich auch von einem westlichen Entwicklungsweg vielleicht ein bisschen abzusetzen und eigene Wege zu gehen. Der chinesische Weg ist halt ein ganz spezifisches Entwicklungsmodell, was sehr viel auf Infrastruktur setzt, was sehr viel auf Innovationen und eben auch Investitionen in Infrastruktur auch setzt, in Bildung setzt und vor allen Dingen auch eben eine exportbasierte Variante. Das ist etwas, was sie auch durchaus anpreisen, was aber häufig genug eben vor Ort nicht immer umgesiedelt wird. China respektiert andere Staaten in einem sehr, sehr hohen Maße und ist deswegen sozusagen auch immer auf dem Standpunkt, es ist uns egal, wie ihr euch gegenüber eurer Bevölkerung verhaltet oder vielmehr, wie euch, ihr euch als Staat verhaltet. Wir wollen uns da nicht einmischen. Wir haben eine strikte Politik der sogenannten Nicht-Einmischung und die halten wir auch weltweit durch. Das wird sehr gerne angenommen, auch gerade von autokratischen Systemen, die dann mit Vorwurf sozusagen aus dem Westen das westliche Modell oder das westliche gerade Entwicklungshilfemodell basiert häufig genug eben darauf, auch bestimmte Reformen, bestimmte politische Reformen, häufig genug auch neoliberale Wirtschaftsreformen und Ähnliches umzusetzen. Und davon kann man sich freimachen, eben indem man sich an China wendet, schluckt damit im Zweifelsfall eine andere Kröte. Das wird häufig genug auch nicht durch, wird häufig genug von den Bevölkerungen vor Ort und auch kritisch gesehen, wenn Chinesen auftauchen, weil sie ihnen zu nah eben an einer vielleicht auch missliebigen Führung eben standen. Zum Beispiel Mugabe war ein Stichwort, was sich da auch durchaus häufiger mal nennen lässt. Das heißt, Chinesen respektieren ein Völkerrecht, sind aber auch noch nicht wirklich sozusagen dahin gekommen, es auch im Zweifelsfalle unter Beweis zu stellen. Sie haben keine bisher jedenfalls außer das Südchinesische Meer und da könnte man sich jetzt deutlich streiten allerdings, ob nicht das auch ein Bruch darstellt, wie China dort eigentlich agiert, wie es versucht über Aufhäufen von Atollen zu richtigen Inseln eben eigentlich auch Fakten zu schaffen und sich damit auch gegen vielleicht auch legitime Ansprüche anderer einfach mal eine bessere Position zu schaffen, einfach weil sie der große Bruder sind. Das sieht man in Südostasien tatsächlich sehr, sehr kritisch, wie sich da China organisiert. Ansonsten ist es so, dass China natürlich immer als Vertreter des Völkerrechts auftaucht und sagt im Sinne von, wir müssen uns an Regeln halten, aber im Allgemeinen auch es dabei belässt. Das heißt also, die Chinesen sind kein wirklicher Akteur, zum Beispiel innerhalb des Sicherheitsrates, sondern sie stimmen häufig genug dann eben opportunistisch häufig genug manchmal noch mit Russland ab, aber ansonsten halten sie sich lieber zurück. Sie gehen nicht in Konfrontation, sie gehen nicht in irgendwelche Initiativen hinein, sie machen eigentlich nichts, was innerhalb dieser Struktur möglich wäre, sondern sie, wenn sie etwas tun, machen sie es außerhalb davon, beziehungsweise China ist einer der größten UN-Truppensteller, versuchen hierüber auch eine bestimmte Credibility auch weltweit aufzubauen. Aber man ist da nicht innovativ. Und wie gesagt, die Frage nach der Überwindung, der friedlichen Überwindung, würde ich auch noch mal an Mari weitergeben. Vielleicht fällt ihm was Gutes ein.
Also ich glaube, dass in so einer wachsenden Bi- oder Multipolarität, also einer tatsächlichen, womöglich auch Chancen liegen, dass sich Staaten im globalen Süden oder Gesellschaften eben verschiedene Akteure gegeneinander ausspielen können und damit bessere Deals erreichen können. Ich finde es auch ein bisschen schade, wie sehr in Vergessenheit eigentlich die Politik der blockfreien Bewegung gelaufen ist. Ich fand, was die blockfreien Staaten in den UN-Gremien gemacht haben und relativ unbemerkt eigentlich sich heute noch in manchen UN-Gremien fortsetzt, mit, sagen wir mal, flexiblen Koalitionsbildungen und so weiter. Das finde ich sehr bemerkenswert und ich finde, es wird auch viel zu wenig wahrgenommen. Also um den Atomwaffenverbotsvertrag sozusagen anzuführen, das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, dass eigentlich sehr viele Staaten, nur eben nicht die NATO und die anderen Atommächte, da eine Initiative gegründet haben und sich zusammengefunden haben, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, da was voranzutreiben. Und wenn die in einer Situation sind, wo sie dann tatsächlich Akteure gegeneinander ausspielen können, sind da einfach auch bessere Verträge, auch Handelsverträge, auch Unterstützungsverträge und so möglich. Die Frage ist halt, wie so ein Ausspielen verschiedener Blöcke durch Dritte, wie sehr das möglich ist und wie gewalttätig das ist. Also ob das diplomatisch und wirtschaftlich möglich ist. Also die Frage finde ich da sehr spannend und geht genau in die richtige Richtung. Und da finde ich, sind wir auch als Gesellschaften gefragt, dass wir gucken, dass eben diese Sachen sozusagen diplomatisch möglich sind. Und da sehe ich, wie gesagt, auch eine Chance der Ermächtigung von Gesellschaften, die im Grunde durch Strukturanpassungsprogramme und so weiter seit Jahrzehnten neoliberal zugrunde gerichtet werden, in so einem Ausspielen oder in solchen Verhandlungen voranzukommen. Aber wenn das militärisch oder auch über die Förderung von Protestbewegungen und sowas dann von verschiedenen Blöcken eskaliert wird, da ist natürlich die Gefahr ziemlich hoch. Und jetzt für den afrikanischen Kontinent würde ich mal sehr, 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 sehr zugespitzt sagen, da wird das teilweise gemacht, da wird teilweise geguckt, was man von den USA und den EU sozusagen kriegen kann, was zum Beispiel jetzt auch Rohstoffabkommen und Freihandelsabkommen und so weiter ist. Und wenn das zu wenig ist, dann richtet man sich an China und auch andere Player. Das ist auch nicht immer schön, muss man ganz klar sagen. Aber da gibt es schon die Tendenz, dass Regierungen, die sich zu sehr in eine Kooperation mit China begeben, manchmal eine ziemlich kurze Überlebensdauer haben. Also die sind dann angezählt. Und da sind durchaus EU-Staaten und die USA Akteure, die bereit sind, auch Konflikte zu eskalieren, bevor da eine Regierung an der Macht ist, die zu eng mit China paktiert. Das halte ich wirklich im Großen und Ganzen lässt sich diese Tendenz feststellen und die sehe ich nicht im gleichen Maße von China her. Also wie Andreas das angedeutet hat, man lässt da die Regierung, auch unabhängig von ihrer Menschenrechtsbilanz oder sonst was. Aber wenn wir uns Ägypten oder so anschauen, gibt es viele Beispiele auch für enge Partner der USA und der europäischen Staaten, die da auch keine bessere haben. Aber da steht eine große Gefahr drin, auch in der Aufrüstung Chinas und in der zunehmenden auch militärischen Außenorientierung. Wenn China oder auch andere internationale Akteure, also da wäre an einigen Stellen auch Indien und andere zu nennen, sich sozusagen die Politik des Regime Changes, sehr zugespitzt gesagt, in einem ähnlichen Maße zu eigen machen, dann wird diese, wie war die Formulierung, Neustrukturierung der imperialistischen Weltordnung richtig hässlich ausgehen. Aber da denke ich, sind wir auch gefragt als Gesellschaften, hier auch als Friedensbewegung, gegen die Bemühungen sozusagen die Bindung an den eigenen Block politisch, diplomatisch und notfalls auch mit Gewalt oder Eskalationspolitik durchzusetzen, der wirklich einen Riegel vorzuschieben. Also Deutschland ist militärisch unglaublich aktiv in der Sahelzone, liefert da richtig viel Rüstungsgüter und das hat auch mit dieser Ausrichtung auf strategische Autonomie, mit der Sicherung eines Raumes und Einfluss zu tun. Und da tauchen jetzt auch andere Akteure auf, Russland. Und wir müssen einfach unseren Beitrag leisten, zu verhindern, dass sich das immer zu Stellvertreterkonflikten zwischen den Blöcken eskaliert und damit auch die Voraussetzungen schaffen, dass andere eine bessere Verhandlungsposition in dieser Systemkonkurrenz haben, wenn wir sie nicht ganz, also das System als Ganzes, überwunden kriegen, was sicherlich auch wünschenswert wäre.
Da hatte jemand im Chat berichtet, dass ihm Folgendes geschildert wurde, dass China sich gerade dort befindet, wo Deutschland in den 60er und 70er Jahren war, also voll im Aufschwung und sich infolgedessen ein Sozialstaat bilden wird, sich Löhne erhöhen und danach auch die Nachfrage an Produkten oder infolgedessen wieder sinken wird. Und zum einen in Verbindung damit die Frage, ist ein höherer Wohlstand der Mittelschicht zu sehen? Das hast du, glaube ich, auch ja schon beantwortet. Und gibt es mehr soziale Fortschritte? Vielleicht magst du da gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und an Mari folgende Frage. Diese kommunalen staatlichen Bündnishilfen für die Tech-Branche, also zum Beispiel die KI-Forschung, wie werden denn solche Gelder vornehmlich gerechtfertigt? Ist es eher, wir fördern das staatlich, weil da kann sinnvolle Technik für uns abfallen, zum Beispiel für Militär oder Verwaltung oder Ähnliches? Oder ist das schon nur noch offene Wirtschaftsförderung zur Stärkung einer deutschen Wirtschaft gegenüber anderen Ländern?
Tatsächlich ist es so, China hat 40 Jahre Reform- und Öffnungspolitik. Unter Deng Xiaoping am Ende der Kulturrevolution 1978 wurde eine Politik angestoßen, die China unglaublich viel Wohlstand gebracht hat. Gerade das Exportmodell hat erstmal ganz, ganz viele Arbeitsplätze in China geschaffen, eine Modernisierung geschaffen. Und gerade die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre sind von einer Konsolidierung gekennzeichnet. Der Wohlstand, den die Mittelklasse erreicht hat, ist enorm. Auch hier war es übrigens eine SARS-Krise, eine ähnliche Schnupfenkrise wie die im Augenblick, die mal dazu geführt hat, dass der Individualverkehr in China einen enormen Schub getan hat. Das hat China zum heute größten Automarkt weltweit gemacht. Und auch dieses ist sozusagen auch ein Wohlstand, hat Wohlstand nach sich gezogen. Es ist keine so autozentrierte Gesellschaft wie die unsere. Aber sie hat deutlich sozusagen solche Züge angeschrieben. In China ist man auf einen kontinuierlichen Wohlstand ausgerichtet. Die Mittelklasse hat sehr, sehr massiv an Geld gewonnen. Aber es gibt, und man hat auch dabei auch sehr viel getan, um eben auch andere Regionen ein bisschen mitzuziehen. Da gibt es auch eben die Zahl von bis zu 600 Millionen, die man aus der Armut, aus der absoluten Armut statistisch befreit hat. Dennoch sind die sozialen Unterschiede innerhalb der Städte enorm. Die sind weitaus größer, als man sie sich in Europa eigentlich so vorstellt, weil man, wenn man durch die Glitzerfassaden fährt, durch die Blöcke fährt, begeistert ist von dem genannten Wohneigentum, was man dort hat. Dass dort unglaublich viel Kapital begraben ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nimmt man nicht wahr. Also Wohlstand ja, aber in der sozialen Breite ist er nicht angekommen. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute am Rande der Gesellschaft, sehr, sehr viele Menschen, die sozusagen auch nahe am Existenzminimum leben. Und soziale Fortschritte, nennen wir es mal so, wie Absicherung von Lebensalter und ähnliche Sachen, sind tatsächlich in vielen Bereichen nicht vorhanden. Also ein Bauer heutzutage hat nach wie vor kaum Chancen, wirklich eine Rente anzusparen, von der er irgendwie tatsächlich im Augenblick leben könnte. Auch gerade Altersarmut ist ein sehr großes Phänomen in der Volksrepublik China. Aber es gibt soziale Fortschritte. Es gibt sogar ein relativ fortschrittliches Arbeitsschutzgesetz. Der einzige Punkt ist nur, es wird nicht überall umgesetzt. Also das heißt sozusagen, die großen Autonomien innerhalb der einzelnen Regionen wirken sich zum Teil negativ aus, sodass die Sachen eben auch im Zweifelsfalle nicht wirklich bei allen ankommen. Also Ja, es gibt einen sehr, sehr großen Wohlstand und es gibt auch soziale Fortschritte, aber sie sind nach wie vor sehr ungleich verteilt, sowohl geografisch, wie aber auch tatsächlich sozusagen innerhalb von dem, was man im Zweifelsfall als Minderheiten, Mehrheiten oder wie auch immer bezeichnen kann. Also längst keine egalitäre Gesellschaft, die sich alle in einen tollen Wohlstand entwickeln. Da ist schon ein gewisser Unterschied zu einem, sagen wir mal, zum deutschen Wirtschaftswunder, was dann irgendwann mal bei allen angekommen ist und man eigentlich sozusagen schlechte Arbeitsplätze woanders hin ausgebildet wird. Damit höre ich auch schon auf.
Also ein politisches Programm und ich glaube, die technologiepolitische Umverteilung ist ein politisches Programm, wird immer mit einem ganzen Bündel an Begründungen legitimiert, aber an dieser Stelle und vielleicht am passendsten und vielleicht auch tatsächlich am wichtigsten ist tatsächlich ein wettbewerbsstaatliches Argumentationsmuster, das sich zunehmend mit einem geopolitischen verbündet. Wettbewerbspolitisch ein kurzes Beispiel. Das Cyber Valley hatte geladen hier einen Referenten und im Ankündigungstext hieß es, Tesla und Google rüsten zum Frontalangriff auf die deutschen Automobilhersteller, autonomes Fahren in Deutschland, dem Heimatland der Automobilindustrie, hat man diese Entwicklung verschlafen. Und warum jetzt gefördert werden müsste. Also mit so einer Drohung, dass Deutschland massiv zurückfallen würde. Und wenn man sich einfach anguckt, welche Unternehmen und Länder oder welche Unternehmen aus welchen Ländern die meisten Patente angemeldet haben auf autonomes Fahren, dann ist es mit großem, mit weiten Abstand Bosch und dann kommen andere deutsche Firmen, bevor Google oder Tesla kommen. Das ist schon bemerkenswert. Also es wird da immer so ein drohender Untergang der deutschen Ökonomie beschworen, um diese Umverteilung zu rechtfertigen. Das ist die wettbewerbsstaatliche Argumentation. Die andere ist eher auf europäischer Ebene zu finden, die des KI-Wettrüstens oder des technologischen Wettrüstens, das einfach gesagt hat, wenn wir jetzt nicht unglaublich in diese Technologien investieren, dann werden wir eben auch geopolitisch und letzten Endes auch militärisch ins Hintertreffen geraten. Diese Argumentation ist in Deutschland tatsächlich zum Glück noch nicht so populär. Sie kommt teilweise aus der Ecke von Wissenschaftlerinnen zunehmend, was ich bedrückend finde. Auf der anderen Seite, dass die noch nicht so populär ist, ist, glaube ich, auch politischer Aktion, ist zum Beispiel der Friedensbewegung auch zu verdanken. Also das spricht ja auch irgendwie für die Zivilgesellschaft, dass die mit zwar ja mit diesem für die wettbewerbspolitischen Dinge ansprechbar sind, aber noch nicht, wenn es dann zu geopolitisch und militärisch wird. Aber das andere zieht leider wirklich sehr gut. Da müssen wir bestimmt noch ein bisschen dran arbeiten. Die Ideologie des Wettbewerbsstaates, die verfolgt uns ja schon seit Jahrzehnten und wurde ja schon für wirklich viele Scheißmaßnahmen als Legitimation herangenommen.